Und das Lied jetzt gesungen worden ist das letzte in diesem Lied, hat mich eigentlich gerade wieder zurückgeholt, mein zentrales Erlebnis zu Jerusalem. Eine geniale deutsche und jüdische, heute jüdische Reiseleiterin, hat uns wirklich in dem Land umgeführt während 10 Tagen. Dicht gedrängtes Programm. Und mit uns die geschichtlichen und geistlichen Hintergründe erarbeitet und auch geholfen sortieren, auch im Zusammenhang mit der heutigen Zeit. Wir haben einen Haufen Ort besucht und wunderbar einfach einen Einblick, einen tiefen Einblick gehabt in all das dann und wie es heute sich auswirkt. Ja, mein prägendstes Erlebnis ist das vom Tempelberg. Und vor einem geschlossenen Auge hatte ich irgendwie wieder einen Eindruck von dem Tempelberg und Säulen von Licht gesehen dort rumgehen. Tempelberg ist ein spannungsgeladener Ort. Und er führt leider immer wieder zu Konflikten. Und man könnte noch die einzige PowerPoint-Folie einblenden, die ich heute habe. Vielleicht. Genau, dann sind wir nämlich auch im Bild ein bisschen dabei. Das ist dort Input irgendwie, oder was ich geschrieben habe. Einfach da, wo... Genau. Und auch da sehen wir ja Lichtpunkte in der Stadt. Und der Ort ist ja für die Juden der heiligste Ort, wo dort die 2 Tempel gestanden sind und auch eben der Berg Moria eigentlich dort ist, weil das ist der Ort, wo Gott den Abraham gehindert hat, seinen Sohn Isaac zu opfern. Und der Fels, wo das passiert ist, ist offenbar heute das Zentrum von dieser Moschee, von dem Felsenturm, das ist der goldige Bogen hier, der Dom eben, wo man sieht in der Mitte vom Bild. Und für uns Christen ist es ein bedeutender Ort, weil eben auch Jesus, ein Jod, regelmässig dort in dem Tempel war. Und für die Muslimen ist es der 3. heiligste Ort. Wie uns der Reiseleiterin dann erklärt hat, an dem Tag, wo wir auf dem Tempelberg sind, ist es erlaubt, dass man den Ort besucht. Aber Juden und Christen ist es nicht erlaubt, irgend auf eine Art äußerlich zu zeigen, dass sie beten. Und das geht auf Bestimmungen zurück von über 60 Jahren bald, wo die israelischen Sicherheitsbehörden angeordnet haben, um eben das Ziel können zu haben, irgendwelche Provokationen gegenüber den Muslimen zu verhindern. Gerade jetzt, in Tagen, ist Sicherheit wieder aufgefahren worden. Auf dem Tempelplatz vor allem. Es ist im Rückblick auf die gerade erfolgten Terroranschläge. Und es ist auch Ramadan. Und die Palästinenser haben dort die muslimische Bevölkerung ermutigt, möglichst zahlreich auf den Berg gut zu gehen zu beten. Damit es für alle klar ist, ich bin nicht feindlich gegenüber Muslimen. Wir haben ja auch Muslime in der Lebensmittelabgabe, die mithelfen und so. Und es ist für mich das wirksamste Miteinander unterwegs sein. Und in den Muslimen ist natürlich eben gestattet, in diesen Moscheen auf dem Felsendom, vor allem im Felsendom zu beten. Und aus jüdischer, christlicher Sicht habe ich halt gleich ein paar Fragezeichen. Menschlich betrachtet ist es für mich sehr fragwürdig, wie die eine Religion für sich Plätze in Anspruch nimmt, die zentral gewesen sind im Leben des jüdischen Volkes, lang bevor was die Religion gegeben hat. Wir reden von mindestens 2000 Jahren vorher. Und erst recht, wenn in gewissen Richtungen behauptet, jetzt sei gar nicht ein Tempel gestanden. Hallo? Aber lassen wir das. Was mir in Sinn kommt, wenn es um den Ort von dem Tempelberg geht, oder in Sinn kommt, ist eben auch, im Zusammenhang mit dem Erlebnis ist auf einmal die Antwort von Jesus an die Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4. Und wir haben auch gesehen, den Ort von einem Hocker oben im Norden vom Land. Und ich glaube, das, was Jesus im Johannes 4 sagt, darf gerade ein Moment sein, auch für jüdische Menschen, wenn sie messianisch wären, wenn sie Jesus annehmen, das darf die auch gerade wirklich berühren. Weil Jesus sagt jetzt zu der Frau, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg, also mit Bezug auf Samaria, noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es geht also wirklich nicht mehr um irdische Plätze, um irdische Orte. Es geht allein um die unermesslich grosse Kraft, wo Gott damit in uns, den Gläubigen, wirkt. Mit dieser Kraft war Gott ja eben auch am Werk gewesen, wo er Christus von den Toten auferweckt hat und ihn in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben hat. Und Epheser 2, mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja, über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Und das ist Quintessenz von dem Lied. Der Gott ist grösser. Der Gott ist der Größte. Und in Christus hat der Herr geistlich gesehen, jetzt eben auch uns in die himmlische Stellung erhoben. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten oder wörtlich übersetzt und sind in die Himmel versetzt in Christus. Also ich glaube und ich wende an, dass ich im geistlichen Bereich und nicht aus einem gewissen Hochmut auswählen, wo sage ich das jetzt, sondern aus einem geistlichen Erkennen aus. Wir sind im geistlichen Bereich in den Himmel versetzt. Ich glaube, wir reden vom Himmel her, vom geistlichen Bereich her. Auch wenn wir da kleine Menschenkrümel sind, aber in Christus reden wir und handeln wir vom Himmel her. Es gibt also nur noch eine geistliche Stellung in Christus. Es geht nur noch um das Wirken von der Kraft von Gott durch Christus in uns. Es geht um Beziehung, nicht um Ort. Es geht um Beziehung von einer erneuerten Vater-Kind-Beziehung durch das, was Christus in uns da hat, am Kreuz, in seiner Auferstehung, durch das Ausgießen vom Heiligen Geist und das für alle, die ihm das Leben anvertrauen. Weiter ist mir klar geworden, als wir an den Tempelberg aufgekommen sind, dass kein Verbot, ob ein Schutzverbot von den israelischen Behörden oder auch rechtregen Widerstand von der anderen Religion. Egal, wer da etwas ausgesprochen hat, kein Verbot kann es verhindern, dass in der unsichtbaren Welt sichtbar wird, wer wir in Christus sind. Und in dieser Haltung, das hat mich wirklich dort betroffen gemacht. In dieser Haltung bin ich auf diesem Tempelplatz. Auch wenn wir nach außen keine Gäste haben machen als Bettende, ich bin in dieser innerlichen geistlichen Haltung da gewesen und da gestanden. Und ich habe den Platz proklamiert, wo Gott wirklich inne hat in dieser Welt. Und ich habe mich gefreut über die Gegenwart vom Herrn mit mir, mit uns an dem Ort. Ich habe mich gefreut über seine unsichtbare Gegenwart im Meer, wo offenbar wird in der unsichtbaren Welt. In jedem Moment von meinem Leben. Wenn mir in den Sinn kam, auf dem Tempelplatz oder auf dem Weg dorthin, was eben da unter dieser Stadt Jerusalem steht. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Und mir tut es gut, ich habe dort einigermaßen die Lichtli so ein bisschen scharf draufgebracht. Rundum ist Fischer, aber überall hat es Lichter. Und ich glaube, so sieht es aus auf dem Tempelplatz, aber in der unsichtbaren Welt, wenn so eine rechte krongelige Christ dort oben steht. Ja, dann die Gedanken mit jemand anderem teilt und habe gesagt, egal, ob wir von irgendwelchen Gesetzen her äußerlich gehindert werden, sichtbar zu beten, wir sind Lichtsäulen im Herr. Wir sind mit ihm verbunden, bis in unsere kleinsten Teile rein. In ihm leben und weben und sind wir. Wir gehen also genau dorthin und dorthin. Und die unsichtbare Welt, die Finsternismächte, die vor Ort sind, die können absolut nichts tun, das Leuchten zu verhindern. Weil wir dürfen Licht im Herr sein. Alle Verbote sind nutzlos. Die Schwester, die er das mit ihr geteilt hat, hat die Gedanken auch bestätigt von sich her und hat es mit anderen geteilt. Und dann bin ich auf dem Tempelplatz umeinander gegangen und ich habe gebetet und ich habe laut ausgesprochen. Ich habe gesungen und ich habe laut ausgesprochen, es gibt nur einen einzigen Gott. Yahweh, der Gott von Israel. Das habe ich ausgesprochen. In diesen Raum hinein. Sichtbar und in den unsichtbaren Raum. Im Namen Jesu. Früher wart ihr Finsternis. Für uns Christen gibt es ein Vorher und ein Nachher. Es gibt ein früheres Existieren und ein neues Leben. Ich sage es so, mein Leben vorher ist nicht mehr wieder ein Existieren. Biologisch existieren. Essen, arbeiten. Schlafen. Wenn wir Christen werden, verändert sich viel. Wie viel, das merken wir erst eigentlich im Laufe des Weges, den wir mit dem Herrn machen dürfen. Und so wie unser Leben heute nach unserer Bekehrung ist, steht es in einem völligen Gegensatz zu dem von vorher. Oder es ist auch zu hoffen. Als ich frisch Christ geworden bin, habe ich noch ich war noch kollegial mit einer Frau unterwegs, die die Beziehung aber schon beendet war. Sie wusste, wie ich vorher war, was ich für Ansichten hatte in dieser Situation. Und nach einer Zeit hat sie mir mal angerufen, weil sie noch ein paar Sachen wollte klären. Und im Verlauf von diesem Gespräch durfte er erzählen, was eben mit mir passiert ist. Ich habe ihr probiert zu erklären, wie wichtig das all das für sie ist, dass sie ihr Leben wirklich an Jesus übergeben kann. Die Worte sind nur so, dass man rausgesprudelt, das war schon immer so, je nachdem. Ich kann nicht anders kennen, als ihr das erzählen. Aufs Mal ist sie sehr unangenehm geworden. Sie war befremdend darüber, über das, was ich ihr alles gesagt habe. Und hat gemeint, hey, du bist mir so fremd, da bist ja gar nicht mehr du. Kurz darauf haben wir das Telefongespräch beendet und nie mehr etwas gehört. Ich war ein bisschen frustriert über das, was sie mir gesagt haben. Du bist ja gar nicht mehr du. Ich kenne dich ja gar nicht mehr. Und ich bin dann in das Chor, wo ich gegangen bin, und habe mit einer älteren, prophetisch begabten Frau im Chor das austauscht und sie hat gesagt, hey, mach dir keine Sorgen. An dem ist nichts falsch. Sie kennt dich nur nicht mehr. Weil du jetzt mit Gott schon unterwegs sein. Ja, sie hat noch mal mein Leben vorher gekannt. Und das Leben war immer unter der Herrschaft von Satan. So gut, dass das wollen sie. Aber mein Leben jetzt oder eben nachher ist verbunden mit Gott und dem Erlösungswerk, das Jesus am Kreuz für mich vollbracht hat. Vor meiner Bekehrung bin ich Finsternis gewesen, so weiss wie meine Jeans sind im Ausgang. Das heisst nicht nur, dass Finsternis mein ganzes Leben kennzeichnet hat, meine Gedanken und mein Handeln und meine Wege. Nein, für Gott bin ich sogar, als Person, als unbekehrter Mensch, als Sünder, so ein verpönter Ausdruck heute, gell? Bin ich wortwörtlich Finsternis gewesen. Nicht anders. Keine Chance. Was bedeutet das? Finsternis von der biblischen Bedeutung her ist immer dort, wo Gott, wo Licht ist, nicht ist. Und Gott ist nicht in meinem Leben gewesen. Ganz einfach. Das ist schon am Anfang so, die Erde wüst und leer. Und dann kommt Gott in die Situation hier, jetzt in einem physikalischen Bereich, in einem körperlichen Bereich rein, und schafft Licht. Trennung. Und was dann mit der Erde als Schöpfung passiert ist, das ist mit uns, wenn wir gläubig werden, der Fall. Vorher ist wirklich jedes von uns Finsternis. Aber jetzt sind wir im Licht vom Herrn. Wir sind Licht im Herrn. Gott hat uns, sagt der Petrus, aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen. Wenn wir von diesen Gedanken her nochmal zurückgehen zu meinem Erlebnis auf dem Tempelplatz, dann haben die geistlichen Mächte, die dort hinter dieser Feindschaft zwischen Muslimen und Juden stehen, nur so lange eine Wirkung, bis beide Menschengruppen dürfen erleben, wer Jesus Christus ist. Bis sie in ihm den wahren Gott und Retter dürfen finden und von dieser unermesslich grossen Kraft dürfen durchdrungen werden und miteinander anfangen leben. Und das gibt es. Als seine Gemeinde. Ein Beispiel dafür sind für mich der Juri und der Yassir Erik. Der Juri war ein Studiokollege von mir in Korntal und er hat als russischer Fotograf gemerkt, dass er irgendwann, als er seine Geschichte angeschaut hat, hat gemerkt, Mann, ich bin ja Jod. Und hat sich dann mit dem auseinandergesetzt und ist später zum Glauben an Jesus gekommen. Und in Korntal haben wir ihn getroffen, aber er hat noch jemand anderen getroffen, den Yassir Erik. Und der kommt aus dem Nordsudan und das war ein militanter Islamist und hat Christen und Juden verachtet. Heute ist er ein evangelischer Theologe und leitet das Europäische Institut für Migration, Integration und Islamthemen. Die Juri und die Yassir sind die besten Freunde geworden in Korntal. Sie haben sogar einen Preis bekommen für das, was sie erlebt und teilt haben miteinander. Und eben dann das Wort, doch jetzt seid ihr Licht im Herrn. Was heisst das? Wir sind aus dieser tiefen Finsternis, aus dieser Gottesferne, aus dieser Gottlosigkeit rausgeholt worden in das Licht von dieser herrlichen Gegenwart und Gnade von Gott. Was ab dem Moment für mich zählt, ist, dass mein Leben als Gotteskind wirklich darf zu einem Lebensstil werden, wo durch das ich darf im Herrn gefallen und ihn auch darf ehren. Jeden Tag, immer wieder neu. Die Art, wie ich lebe, soll wirklich seine Güte, seine Gnade, seine Vollkommenheit, seine Ehrlichkeit, seine Freundlichkeit und Sanftheit, das ist bei mir nicht immer der Fall, seine Wahrheit und Aufrichtigkeit offenbaren. Immer dort, wo das mit der Hilfe von Jesus uns darf gelingen, aus seiner herzlichen und geduldigen Wesensart raus dürfen zu leben, darf mein Leben in dieser Kraft von ihm wirklich fruchtbar werden und erst wirklich erblühen. So, dass eben andere Menschen die Liebe von Gott das an mir erleben dürfen und hoffentlich auch durch mein Handeln an ihnen selber. Dass sich das darf widerspiegeln. Der Herr hat mich also nicht nur erschaffen, er hat mich auch aus der Versklavung unter dieser Finsternismacht rausgekauft. Aus dieser Macht, die mich zu all dem geführt hat, dass ich meine Ziele mit Gott verfehle oder eben, dass ich sündige. Er hat mich auf eine übernatürliche Weise aus dieser Macht, von dieser Finsternis befreit und eben in das Reich von Christus versetzt, in den himmlischen Ort, in die Gegenwart. Als einer, der jetzt zu seinem Volk gehört, habe ich wirklich den klaren Auftrag, die Werke von der Finsternis zu meiden. Und sie sogar zu entlarven. Der Mann ist wahrscheinlich nicht Christ, aber der nicaraguanische Botschafter in der Organisation der amerikanischen Staaten, das ist Amerika, die Ametuno für die amerikanischen Staaten, kann man sagen, vor 2,5 Wochen öffentlich das Diktatur von Nicaragua, von Ortega, an Pranger gestellt. Und er hat einfach aufgedeckt, was dort alles an Fiesheiten und Ungerechtigkeiten läuft und ist zurückgetreten von seinem Amt. Er ist nicht zurück ins Land, sonst wäre er in die Kiste gekommen. Aber er hat einfach aufgedeckt, was da alles unter dem Tisch läuft. Und das ist für mich auch ein Aufdecken. Ein Aufdecken von der Finsternis in der Regierung von Nicaragua. Oder eben besser gesagt, in der Diktatur von Nicaragua. Licht im Herr sein und die Frucht von seinem Licht zeigt sich in allem, was gut, was gerecht, was gottgefällig und was wahr ist. Die Frucht vom Geist, und wir haben ja hier ganze Predigreihe darüber, die Wesensmerkmal von Gott, die Jesusähnlichkeit, die soll in allem, was ich sage und tue, dürfen sichtbar werden. Dass ich wirklich eine Säule vom Licht sein in dieser Welt, dass da etwas abstrahlen von mir, von dem Licht, das ich sein darf, und in der unsichtbaren Welt alles andere auf Finsternis ist, so richtig in den Augen brennen. Es ist nicht einfach, das zu machen. Es kann ein langer, langsamer Prozess sein in gewissen Situationen. Also wie wenn du Hefe ins Mehl oder ins Mehl tust und Wasser oder Milch dazu gibst, dass es so einen guten Zöpfenteig gibt daraus, dass du am Sonntagmorgen etwas rechts zu Morgen hast. Ja, ist vielleicht ein bisschen witzig, sagen das als einer, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Dass man das, aber es ist mir zu Sinn gekommen und ich habe es fact-checked mit meiner Frau. Ich erzähle also kein Blödsinn. Aber das darf wirklich ein Prozess in uns sein und es darf immer stärker leuchten. So wie ein Feuer, wo die Scheitli immer so richtig mehr brennt und so richtig prätschert dabei. Und indem dass wir eben das Wesen von Gott, so eben in so einem Hefeteig, immer mehr durchdringt, kann ich erkennen, wo es noch dunkle Stellen hat in meinem Leben. Ich kann die bekennen, ich kann die anpacken, ich kann handeln, ich kann mit dem entsprechend umgehen und zulassen, dass ich in meinem Wesen immer mehr verändert werde und auch aktiv werde, dass gewisse Sachen sich verändern. Meine Entscheidung, das zuzulassen und zu leben, ist nur ein Faktor. Das ist in dem Moment in einer gewissen Art Kopfsache. Aber es reicht nicht. Ich bin berufen in ein Leben, das durchdrungen ist von der Energie. Energie kommt, ich weiß nicht, 60 Mal vor im Neuen Testament. Und das ist nichts Esoterisches. Das hat die Ostkirche hat das immer gehabt. Betonung auf die alles durchdringende Kraft von Gott. Und dort haben wir Zweite gemacht. Die haben das nämlich uns voraus. Und das durchdrungen werden von seiner unermesslichen Kraft, das ist das Ding, was darum geht. Das durchdrungen werden von seiner unermesslichen Kraft, wo der in seiner Liebe zu allen Menschen wirksam wird. Ich muss also zu Jesus kommen, wie an die Sonne. Wie wenn ich an die Sonne gehe, an einen Strand, am Meer und den mir so richtig aufwärmen und durchdringen lasse. Das ist vielleicht gar kein schlechtes Beispiel. Wirklich durchdringen lassen und die Wärme und alles in mich aufsaugen. Aber bei Jesus gibt es keinen Sonnenbrand. Meine Frage jetzt, die ich habe zum Abschluss, ist, wo spüren wir eine Baustelle in unserem Leben? Wo haben wir eine Baustelle? Wo merken wir, hey Mann, nein, was, ich bin Christ, aber das passt jetzt völlig nicht. Wo zeigt uns Gott auf, hey was? Moment mal, lass, wir müssen da noch schnell über die Bücher. In welchem Bereich darf ich aber auch erleben, Was habe ich Verbindungen dürfen ablegen? Von was habe ich dürfen befreit werden? Vom Oster, wo mich Kinder haben, daran, noch ähnlicher zu werden? In meinem innerlichen und äußeren Wesen. Wie Jesus ist. Ich bin als sein Kind dazu berufen, mit seiner Hilfe mich so gut auszurichten wie möglich, dass seine Kraft mich immer wieder neu erfüllt. Und kann dazu dienen, dass Gottes Ziel mit meinem Leben vollständig erfüllt werden darf. Sodass wir persönlich und als Chorfamilie jeden Tag mehr erleben und neu erleben dürfen, was der Abschluss, und das ist mein letztes Wort heute, was der Paulus in der Christus Philippi sagt, was heisst, ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und ich möchte jetzt euch einladen, in dieser Zeit, die ist, und ich gebe euch als Band alle Autorität im Namen Jesu, den Moment zu leiten. Herr, ich bitte dich um eine Begegnung jetzt mit dir für uns. Ich bitte dich, dass du jetzt auf uns zukommst und dass wir auf dich dürfen zukommen. Danke, dass du die Band salbst, dass dir das salbst als ein Diener von dir. Danke, dass jedes von ihnen auch eine Leuchtsäule ist vor der unsichtbaren Welt. Und wir klären dein Sieg über alle Finsternisse an diesem Tag. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns aufdeckst, was in unserem Leben noch das Licht aufgehalten wird. Wo es irgendwie noch einen Schmutz hat auf unserem Objektiv und muss weg. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt kommst und an uns wirkst, in dem Moment von dem Worship, dass wir dürfen als Veränderte, Erneuerte, dürfen von hier weg.